liebe Gemeinde, oder sollte ich heute Morgen vor allen Dingen auch sagen, liebe Mutige, die ihr euch bei diesen Witterungsverhältnissen auf den Weg gemacht habt, ein frohes neues Jahr liegt vor uns. Ja, ein frohes neues Jahr. Nun könnt ihr fragen, wie ich zu dieser Feststellung komme. Bin ich vielleicht außer mit Sekt noch mit anderen Drogen ins neue Jahr gestartet? Woher sollte ich wissen, dass ein frohes neues Jahr vor mir und damit auch vor uns liegt? Nun, die Antwort ist schlicht, weil ich an Jesus Christus glaube. Weil wir hier in seinem Namen zusammenkommen. Jede und jeder, der an Jesus Christus glaubt, darf immer frohgemut das Neue erwarten. Egal, was das neue Jahr uns, dir oder mir bringt, wir stehen an der Seite unseres Herrn, denn er schenkt uns jeden neuen Tag. Wie heißt es so schön in Psalm 118? Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Heute wollen wir fröhlich jubeln und unsere Freude haben. Und gerade haben wir es gesungen. Ich freue mich in dem Herrn, bin fröhlich Gott zu ehren, mit Freude will ich singen. Also, das ist eine Grundäußerung des Glaubens, dass wir fröhlich und mit Freude in jeden neuen Tag gehen und damit auch in dieses neue Jahr. Nun ist auch klar, dass es auch im neuen Jahr darunter schwere Tage geben wird, aber unser Glaube und unser Vertrauen auf Gott, unseren Herrn, tragen uns eben auch dann und tragen uns dadurch. Dein Glaube, also dein Vertrauen, haben dir geholfen, werden dir helfen, so verspricht es Jesus im Evangelium. In diesem Sinne erwarten wir ein frohes neues Jahr. Die neue Jahreslosung, die uns durch dieses Jahr 2026 begleiten will, sie tut dazu ein Übriges, denn sie ist eine starke Ermutigung. Im vorletzten Kapitel der Bibel verspricht uns Gott, siehe, ich mache alles neu. Der 5. Vers des 21. Kapitels der Offenbarung. Darauf dürfen wir fest vertrauen, denn ebenfalls in Vers 5 sozusagen als Nachsatz unterstreicht Gott, diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Diese Worte sind wahrhaftig und gewiss, siehe, ich mache alles neu. Ausgesprochen im Blick auf das neue Jerusalem. Und das neue Jerusalem wird dann im 21. Kapitel, aber auch in den ersten Versen des letzten Kapitels der Bibel näher beschrieben. Doch diese Worte haben für uns auch noch eine zweite Dimension oder Perspektive. Da ist zum einen eben dieses eine große Ziel am Ende der Zeit, am Ende der Heilsgeschichte Gottes, und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Die für den von den römischen Herrschern auf die Insel Patmos verbannten Apostel und Gemeindeältesten Johannes so tröstliche Perspektive. Gott hält auch trotz und in der Verfolgung die Fäden in seiner Hand und verspricht, am Ende wird alles gut. Es wird neu, heil und erneuert. Und dann ist da für uns heute vielleicht noch die wichtigere Zusage der fortwährenden Erneuerung, die Gott durch seinen Geist im Leben eines Gläubigen wirkt und bewirkt. Wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Kreatur, das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. So drückt es Paulus im 2. Korintherbrief im 5. Kapitel aus. Und doch wird im Korintherbrief auch deutlich, dass es sich dabei um einen Prozess handelt. Also dass es nicht sozusagen ein einschneidendes Ereignis ist und dann ist alles neu. Das Alte wird von dem Zeitpunkt an, in dem Jesus Christus in das Leben des Gläubigen eintritt, durch das Neue erneuert. Und Erneuerung ist ja generell eines der ganz großen biblischen Themen. Gott schenkt uns Neuanfänge, tägliche Neuanfänge, weil er uns vergibt, erheilt unsere Wunden und Verletzungen und auch die, die wir anderen zufügen, wenn wir ihn und wenn wir diejenigen, die wir verletzt haben, um Vergebung bitten. Die Einladung zur Vergebung ist immer wieder die Einladung zu einem Neuanfang. Es ist Gottes Gnade, die es uns ermöglicht, immer wieder neu anzufangen. Neben diesen täglichen Neuanfängen gibt es dann aber auch die großen Neuanfänge, die, die uns etwas abverlangen, sich auf etwas Neues einstellen zu müssen. Und damit meine ich jetzt nicht den erhöhten Krankenkassenbeitrag, so ärgerlich dieser auch sein mag. Nein, ich meine die persönlich einschneidenden Erneuerungen, auf die wir uns einzustellen haben, Neuanfänge. Da wären zum einmal alle Schüler der vierten Klassen zu nennen, die werden sich darauf einstellen müssen, ab Sommer an einer neuen Schule zu sein, in einer neuen Klassengemeinschaft. Und da ist es ganz egal, in welche Schulform sie gehen, ob an die Realschule, Gesamtschule, Gymnasium. In jedem Falle erwartet sämtliche Schülerinnen und Schüler des vierten Jahrgangs eine große Neuerung in diesem Jahr. Andere schließen in diesem Jahr ihre Schullaufbahn ab und starten dann in eine Ausbildung, ins Studium, vielleicht auch in ein freiwilliges soziales Jahr, vielleicht sogar in ein Jahr für Gott und demnächst wohl auch wieder in den Wehrdienst. Es gibt Neues, auf das wir hinfiebern. Ich denke, das Einleuchtendste ist dabei eine Hochzeit. Eine Hochzeit wird ja für gewöhnlich lange vorher festgesetzt und ausgiebig geplant und dann, solange kein Corona auftaucht, kann diese auch gefeiert werden. Und bei manchen ist auch der Eintritt in den Ruhestand, die Rente oder für die Glücklichen die Pension, so etwas, worauf sie hinfiebern. Mit dem Jahreswechsel konnten wir mit dem ältesten Bruder von Angela nicht nur aufs neue Jahr, sondern auch auf seinen Renteneintritt anstoßen. Mit dem 1.1. war er nun Rentner. Seine Frau, Jahrgang 62, muss noch 3 Jahre weiterarbeiten als Erzieherin im Kindergarten. Und das ist dann, es betrifft ja auch einige bei uns in der Gemeinde, immer eine spannende Phase, wo der eine sozusagen schon im Ruhestand angekommen ist und der andere noch dem Erwerbsleben nachgeht. Also, es gibt erhoffte Neuanfänge und es gibt, und doch sind auch erhoffte Neuanfänge immer eine Herausforderung. Eine Herausforderung, der wir uns an der Seite unseres Herrn stellen dürfen. Frohen Mutes, wie eingangs erwähnt. Unsere geistliche Erneuerung beschreibt der Apostel Paulus gerne als Garderobenwechsel. Er beschreibt das dann so, dass wir das Alte ablegen und das Neue anziehen. Und es wird in den Zusammenhängen, in denen er das den Gemeinden schreibt, deutlich, dass er Sorge hat, dass wir manchmal nur einen Teil der Garderobe anziehen. Also sozusagen uns ein Jackett überschmeißen, aber darunter die Garderobe noch gar nicht gewechselt haben. Und er lädt immer wieder ein zum vollständigen Garderobenwechsel. Der neue, der erneuerte Mensch, er will von uns angezogen werden. Den Christen in Rom schreibt eben dieser Paulus auch von der Erneuerung, der Neuausrichtung ihres Denkens oder ihres Sinnes. Berühmtes Kapitel im Römerbrief, Kapitel 12. Lasst euch verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes. Und man könnte dieses Wort auch übersetzen durch die Erneuerung eures Denkens oder sogar durch die Erneuerung eures Wollens. Also, geistliche Erneuerung ist ein fortwährender Prozess des Heiligen Geistes in unserem Leben. Er möchte seine gute geistliche Frucht hervorbringen. Und die wird ja beschrieben als Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Besonnenheit und Selbstbeherrschung. Und all dies, Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Besonnenheit und Selbstbeherrschung, möchte ja Gottes Geist in unserem Leben als Frucht hervorbringen. Und auch das ist, das werden die meisten von uns zugeben, ein Prozess. Daraus folgt für uns, dass wir uns im neuen Jahr ganz bewusst diesem Wirken des Heiligen Geistes öffnen, uns von ihm leiten lassen. Und das bedeutet nichts anderes, als dass wir unserem Erlöser und Herrn Jesus Christus konsequent nachfolgen. Es ist ja schön, dass er uns zu Nachfolgern berufen hat. Wir sind nicht so sehr Gläubige im Sinne von, dass wir das richtige Glaubensbekenntnis haben, sondern wir sind seine Nachfolger. Wir stehen in der Nachfolge. Das heißt, unser Glaube wird gelebt, er wird unterwegs praktiziert. Uns gedanklich, innerlich auf Erneuerung einzustellen und auszurichten uns geistlich im Gebet und aus Gottes Wort erneuern zu lassen. Denn unser Herr verspricht uns, siehe, ich mache alles neu. Das ist die eine, die persönliche Dimension dieses Leitwortes für das neue Jahr 2026. Ich möchte aber auch noch einige, ich gebe zu, unvollkommene Gedanken zur zweiten Dimension dieses Verses machen, also zum eigentlichen Anliegen und zu dem Zusammenhang, in dem dieses Wort im vorletzten Kapitel der Bibel steht. Dieser Vers ist Gottes ultimatives Versprechen, mit seiner Heilsgeschichte an sein Ziel zu gelangen. Also seinen Plan mit dieser Welt und auch mit uns wirklich zu vollenden. Siehe, ich mache alles neu. Man könnte auch betonen, siehe, ich mache alles neu. Also da haben wir beides drin. Das Neuwerden und dass es alles umfassend betreffen wird. Am Ende wird Gott sein Ziel mit uns Menschen erreichen. Ihm kann sich niemand entgegenstellen. Das galt damals als Zusage insbesondere für den Apostel Johannes und für die verfolgte Gemeinde seiner Zeit, für den römischen Kaiser Domitian. Dessen Verfolgungswellen haben die Gemeinde nicht überwältigen können. Das gilt generell für keinen menschlichen Machthaber, so sehr er sich auch als allmächtig generiert. Aber es gilt dann, und das macht der Kontext aus Offenbarung 21 deutlich, es gilt eben sogar auch für Tod und Teufel. Auch sie werden Gottes Plan nicht hindern. Am Ende kommt Gott mit unserer Welt und mit seiner Heilsgeschichte zum Ziel. Und deshalb möchte ich uns noch einmal die Jahreslosung in ihrem Kontext der unmittelbaren Verse lesen, also die ersten 5 Verse zum neuen Jerusalem aus der Offenbarung 21, und ich lese sie in der vertrauten Luther-Übersetzung. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen, und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und ich hörte eine große Stimme vom Thron her, die sprach, siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden seine Völker sein, und er selbst, Gott, mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Ihr habt es ein Stück weit gehört, diese in den Propheten immer wieder, insbesondere bei Jesaja, anklingende Hoffnung, dass einmal Schmerz und Leid vorbei sind, wird hier deutlich ausgesprochen gesagt, da wird es dann soweit sein, dass die Klagenden eben nicht mehr klagen müssen und die Trauernden nicht mehr trauern müssen. Und es ist sicherlich kein Zufall, dass das am Ende als Bild des neuen Jerusalem bezeichnet wird, obwohl das, was dann geschildert wird, eigentlich wenig mit dem zu tun hat, was wir sonst von dem realen Jerusalem, also dem Jerusalem in unserer Welt, so kennen, so ist es doch ganz wichtig. Denn wenige Jahrzehnte zuvor, das ist immer die Frage, wann Johannes die Offenbarung empfangen hat, also entweder ein, vielleicht zwei, maximal 2,5 Jahrzehnte vorher, ist ja 70 nach Christus Jerusalem komplett zerstört worden. Komplett zerstört, und es sind tatsächlich Tausende der widerständigen Juden gekreuzigt worden. Das ist eine historisch fürchterliche Tat gewesen, die Auslöschung Jerusalems, die allerdings natürlich auf den Widerstand gegen das Römische Reich beruhte, und so hat man es maximal bestraft. Das, was übergeblieben ist von dem Jerusalem, durch das Jesus selbst gegangen ist und vor dessen Toren er gekreuzigt wurde, das kennen wir heute nur noch als Klagemauer. Das ist der letzte Rest, der von diesem großartigen herodianischen Tempel übrig geblieben ist. Ja, und deshalb, denke ich, ist es ganz bewusst so, dass die Offenbarung und damit die Bibel endet mit einem Ausblick auf ein erneuertes Jerusalem, das uns dann aber völlig anders geschildert wird. Also das ist nochmal eine eigene Betrachtung wert. Und ich gebe es zu, da ich erst gestern angefangen habe, mich damit intensiver zu beschäftigen, sage ich, das sollte ich in diesem Jahr dann nochmal aufgreifen. Was ich jetzt aufgreifen möchte, im Blick darauf, dass wir ja jetzt auch gleich das Abendmahl miteinander feiern, ist dieses, dass Gott immer anknüpft. Also es wird nicht das Alte radikal abgebrochen und verschwindet, sondern Neuanfänge sind jedenfalls im Neuen Testament immer so, dass sie an das anknüpfen, was schon da ist. Und da gefällt mir dieses Bild ganz gut, deswegen habe ich es hier hingehängt, bevor wir es im Foyer aushängen mit der Jahreslosung. Wenn man genau hinschaut, dann ist das ja nicht nur ein Spross, der da aufsprost, sondern es ist ein Spross, der aus einem Baumstumpf aufsprost. Ihr kennt das alttestamentliche Bild vom Haus David, das ja abgehackt wurde, also das Königtum hat sein Ende gefunden und es wird ein neuer Spross verheißen. Das wird in Weihnachtsliedern dann auf unseren Herrn Jesus Christus und seine Geburt bezogen. Aber das ist überhaupt ein Bild dafür, dass das Neue, das anfängt, immer an etwas Altes anknüpft. Es ist ein neuer Himmel und eine neue Erde, was aber auch bedeutet, dass eben Himmel und Erde als sozusagen als Kategorien, die wir kennen, erhalten bleiben und da etwas erneuert wird und etwas Neues anfängt. Insgesamt 42 Mal greift das Neue Testament dieses Wort neu auf, also das Neu, so wie es hier steht, siehe, ich mache alles neu. Dieser Begriff wird 42 Mal im Neuen Testament verwendet und eben auch im Zusammenhang mit dem Abendmahl. Klar, das ist uns bekannt, das wird ja auch jedes Mal wiederholt, wenn wir Abendmahl feiern, dass der Kelch, der neue Bund in seinem Blut ist. Also da wird das aufgenommen, es ist der neue Bund. Das bedeutet aber, und das ist für uns ja wichtig, weil es in der Geschichte der Christenheit auch mal anders verstanden wurde, der neue Bund zerstört eben nicht den alten Bund Gottes mit Israel, sondern er erneuert und erweitert ihn. Wir sind eingepfropft in das Heil Gottes mit seinem Volk. Wir sind dazugekommen und wir haben es nicht abgelöst. Es ist neu und alt zugleich. Und nach dem Abendmahl sagt Jesus ja seinen Jüngern, so gibt es uns Matthäus in Matthäus 26 wieder, ich sage euch, von jetzt an werde ich nicht mehr vom Saft der Reben trinken, bis zu dem Tag, an dem ich den neuen Wein im Reich meines Vaters mit euch trinken werde. Da wird vom neuen Wein gesprochen, aber klar ist auch, es bleibt weiter Wein. Also es ist weiter tatsächlich eine Traube, unsere vertraute Weintraube. Und an dieser Stelle darf ich einladen. Wir werden am Dienstag das neue Jahr im Bibel im Gespräch, so wie es bei euch in den Losungen und in den Bibellesen, die ihr habt, angegeben ist, mit Johannes 2 begehen, der Hochzeit zu Kana. Und ich hatte am letzten Treffen des alten Jahres gesagt, wir machen eine kleine Weinprobe und dazu stehe ich auch. Also wer am Dienstag kommt, kann Weiß- oder Rotwein bekommen und dann werden wir die Hochzeit zu Kana betrachten, so wie es sich da anbietet, mit einem guten Glas Wein. Also dazu eine herzliche Einladung. Und so ist es auch Jesus, der verheißt, dass er einmal den neuen Wein mit uns trinken wird im Reich seines Vaters. Und sozusagen jede Abendmahlsfeier ist eine Einladung dazu, dabei zu sein. Soweit die Gedanken zur Jahreslosung. Wie gesagt, ich deute an, sie ist es wert, insbesondere im Blick auf das, was in der Offenbarung dazu gesagt wird, nochmal näher darauf einzugehen. Das sind die Gedanken für jetzt. Für uns ist, denke ich, wichtig, dass wir mit diesem Wort hoffnungsfroh, also fröhlich und guten Mutes in dieses neue Jahr gehen dürfen, weil wir wissen, unser Herr möchte uns immer wieder im Glauben erneuern durch seinen Geist, mit dem er in und an uns wirkt und auch durch uns wirken möchte. Amen.